Wie heißt du?
Ich heiße Tabea Kemme.
Was war und was ist heute dein Job?
Ich war professionelle Fußballerin, ich war Polizeikommissarin und ich bin gerade TV-Expertin im Fußball und Bauernhofinhaberin.
Interessant. Wo bewahrst du deine Olympia-Goldmedaille aus Rio auf? Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Die ist noch in der Schatulle neben meinem Bett. Also die kriegt aber noch einen gesonderten Platz, weil ich da so einen geilen Holzrahmen für schaffen will. Kann man ja so 9 Jahre danach auch noch machen.
Kenne ich mich aus.
Ich wollte gerade sagen, wo ist deine Felix?
Meine sind nicht das, wenn ich sage, ich weiß, wo sie sind aber im Keller, aber sie sind auch in den Schachteln noch drinnen.
Ja, ja. Tabea, was war das schönste Tor deiner Karriere?
Das war tatsächlich in einem nicht so wichtigen Spiel, aber der Moment, wenn du den Ball so genial triffst im Seitfallzieher-Modus und Vollspann quasi ins Dreierangel zimmerst.
Jetzt haben wir eine Schätzfrage. Wie viele Fußballspiele hast du in deinem Leben insgesamt absolviert?
Ich denke, das werden so um die 500 gewesen sein.
Welche App nutzt du am häufigsten?
Ja, Insta. Der Wochenbericht montags ist immer fantastisch. Kennt ihr, ne?
Ja, kenn ich, aber sehr genau. Hast du einen Spitznamen?
Tabi, tatsächlich, ja.
Was ist dein Lieblingsfußballtrikot?
Das ist ein brasilianisches Trikot.
Was ist dein Lieblingsessen?
Alles das, was im Hochbeet wächst. Freestyle.
Abgesehen von Fußball, deine Lieblingssportart bei Olympia?
Tatsächlich war es jetzt jüngst Beachvolleyball. Paris. Unschlagbar.
Definitiv. Film oder Serie?
Film, weil für Serie keine Zeit.
Städtetrip nach Mailand oder Madrid?
Mailand.
Jetzt wird's spannend. Dein Tipp. Wer gewinnt die Euro der Frauen?
Deutschland.
Ah, jawohl.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast. Dein Podcast rund um die deutsche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. Mein Name ist Ninia Lagrande und ich darf auch heute wieder an meiner Seite begrüßen Felix Loch. Hallo Felix.
Ja, hallo Ninia. Ich freue mich mega auf die Folge heute. Wir haben einen ganz tollen Gast und es gibt News rund um unsere Olympia-Bewerbung. Denn vor 2 Wochen haben 4 Städte und Regionen ihr Konzept dem DOSB veröffentlicht, eingereicht. Das heißt, es wird endlich zum Glück konkreter mit Olympia in Deutschland. Alles nimmt Formen an und vor allem, es war ein mega, schon glaube ich, großer Hype in den Medien, würde ich so sagen.
Ja, ganz genau. Berlin, Hamburg, München und die Region Rhein-Ruhr haben ihre Pläne veröffentlicht. Schaut gerne mal auf deine-spiele.de. Dort findet ihr die Links zu allen Konzepten.
Ich habe mich ein bisschen reingelesen. Alle Konzepte sind wirklich, ja, sensationell. Auch ich muss immer ein bisschen Patriot. Natürlich würde ich mich über Spiele in München freuen, aber natürlich grundsätzlich in Deutschland definitiv Olympia wäre erstmal, ja, der Hammer.
Auch unser heutiger Gast ist nicht nur großer Olympia-Fan, sondern vor allem auch Olympiasiegerin. 2016 hat sie gemeinsam mit den DFB-Frauen das Olympische Fußballturnier in Rio de Janeiro gewonnen. Hinzu kommen ein Champions-League-Sieg, deutsche Meisterschaften und viele weitere Erfolge.
Ja, inzwischen hat sie ihre aktive Fußballkarriere beendet. Mit Fußball beschäftigt sie sich aber natürlich immer noch sehr, sehr viel als gefragte Expertin vor TV-Kameras, als Podcasterin und Investorin beim FC Victoria Berlin. Herzlich willkommen, Tabea Kemme. Yeah!
Ole, ole, moin zusammen.
Moin.
Tabea, welche Rolle hat Fußball in deiner Kindheit und Jugend gespielt und welche Rolle spielt er heute, auch nach der aktiven Karriere noch?
Wenn ich das verbinde zwischen früher und heute, Spaß. Also es war selten bis, natürlich wenn die Trainingsintensitäten mal ein bisschen unangenehm geworden sind, aber grundsätzlich, ich hatte immer Bock. Es fing in der Grundschule bzw. Vorschule an, immer mit Kumpels und Kumpelinen, beziehungsweise es waren mehr Kumpels, die Fußball gespielt haben. Immer gezockt, hier gegen die Hauswand zu Hause auf dem Bauernhof immer gezockt und dann hat sich herauskristallisiert, dass ein bisschen Talent am Start war und dann bin ich irgendwie so meinen Weg gegangen und heute ist es auch immer noch Bock. Also sowohl manchmal beim UJKC, das ist sind die Judokas in Potsdam am Olympiastützpunkt, wenn wir da 3 gegen 3 auf dem Mattenboden zocken oder grundsätzlich. Es ist ja so geil, dieses Phänomen beim Fußball, du brauchst nur irgendwie diesen Ball in eine Menschenmenge werfen und schnell kristallieren sich Menschen raus und zocken miteinander, ist geil.
Ja, da muss ich gleich lachen, weil ungefähr genauso läuft es bei unseren Jungs, zu Hause auch. Von der Schule heim. Habt ihr Hausi auf? Nein? Okay, dann raus zum Kicken. Also es ja, das ist Wahnsinn. Also die sind im Fußballverein und die sind 2 Stunden im Training, kommen heim, denkst, ja okay, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Nein, weiter geht's. Also das ist immer ja schon irgendwie ja spannend zu sehen.
Und ich finde es auch... Ja. Sportartübergreifend super spannend, ne? Weil bei uns, wie gesagt, ich bin beim Olympiastützpunkt in Potsdam groß geworden und auch so die Handballer oder selbst die Schwimmer, wir haben mal gegen die Schwimmer damals gespielt, so einfach just for fun für ein Warm-up. Also auch sportartübergreifend, wie teils das im Warm-up immer so ein bisschen Fußball gezockt wird. Das war natürlich dann auch cool, weil es immer Sportarten miteinander auch verbindet.
Richtig. Ja, mit im Alter von 8 Jahren hast du angefangen zu kicken. Damals bei der SG Freiburg, und jetzt ist es lustig, weil mir wurde es hier extra aufgeschrieben, wie man es ausspricht. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es hinbekomme. Öderkurt.
Öderquart.
Ah, Öderquart. Ja,
aber okay. Also ja, es heißt dir.
Danke, danke, weil es ist wirklich sehr spannend. du wurdest dann entdeckt bei einem Turnier und bist dann ins Sportinternat nach Potsdam gewechselt. Ab 2006 hast du beim ersten FC Turbine Potsdam gespielt und hast dort auch sehr erfolgreich in Jugendmannschaften natürlich gespielt. 2008 hast du dein Debüt in der Bundesliga gegeben. Bei Turbine hast du insgesamt 10 Jahre Bundesliga gespielt. Wahnsinn. Bist in dieser Zeit 4-mal deutsche Meisterin geworden, hast 157 Spiele absolviert, ehe du 2018 nach London gewechselt bist, was ich hier schon erkannt habe auf deinem Shirt. Du hast nahezu deine gesamte Karriere bei Turbine Potsdam verbracht. Was hat dieser Verein für dich so besonders gemacht und wie ist das Verhältnis jetzt heute noch?
Also zu den Spielerinnen auf jeden Fall, beziehungsweise mittlerweile ist auch ein kleiner Generationswechsel vonstatten gegangen, aber man kennt die ein oder andere noch oder ich mache auch immer noch in gewissermaßen auch Reha dort in Berlin und man trifft auf die ein oder andere Spielerin. Aber ich meine, ich bin ja mit und eigentlich ist das so geil, weil also angefangen, ne, du hast gesagt 2008, ich wurde gesichtet, vorher 2005 war das, bei Jugend trainiert für Olympia. So, cool. Das war das Sprungbrett. So, und 11 Jahre später war es dann Olympia, so für die Erwachsenen. aber grundsätzlich in Potsdam halt einfach dieses Sportinternat. Also, das war, ich bin ja ursprünglich aus Niedersachsen hier oben auf dem Land groß geworden, habe als Spätstarterin Fußball gespielt im Verein und dann durch diesen Zufall über das Gymnasium, wie ich mich qualifiziert hatte, für Jugend trainiert für Olympia und dort gesichtet wurde. Und dann war es eigentlich so für mich elementar wichtig, inwiefern kann ich Schule verbinden mit 2-mal Training am Tag. Und da war natürlich die Konstellation am Sportinternat in Potsdam fantastisch. Und ja, ich meine, ich wurde gesichtet und 2 Monate später war ich schon auf dem Internat als Quereinsteigerin.
Das crazy.
So, ja, ist richtig krass, so auch so null nachgedacht, so 500 Kilometer weit weg, so einfach. Aber es ist so... Es sind 400 bis 440 AthletInnen in einem 14-stöckigen Hochhaus. So.
Wow.
Das ist Klassenfahrt.
Ey, voll.
Also das ist ja krass, weil ich kenn's von uns aus dem Wintersport, da ist das immer so klein. Da sind das halt mal so, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich ein paar. Ich selber war nie am Internat, aber ich habe zumindest einiges mitbekommen. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, wenn dann so viele, also das, oder Hausnummer, das ist, glaube ich, auch eine gewaltige Herausforderung für alle, die dort herum dafür sorgen sollen, dass alles läuft.
Für die Erzieher und Erzieherinnen auf jeden Fall. Ja. Nee, es war ja auch, ich meine, ich war 14, ne? So eigentlich so ein höchst pubertierendes Mädchen, könnte man meinen. Und dann aber ausgelassen Sport zu treiben und ja, einfach eine gewisse Selbstständigkeit schnell erlernen zu müssen, weil du auf eigenen Beinen stehst. Das war schon genial. Also ich würde es, und das ist das Schöne, wenn man so rückblickend nochmal schaut, ich würde es immer wieder machen. So, weil es war so eine geile Zeit. Ich meine, 12 Quadratmeter Zimmer hatten wir, die wir uns zu zweit geteilt haben. Also es war wirklich wie Ferienlager. Und das ganze Jahr lang. So, das ist so geil.
Du hast dann bei Arsenal, warst du nur für eine Saison, konntest nur 3 Partien absolvieren und dann hattest du mit einer langwierigen Knieverletzung zu kämpfen und musstest deine Karriere vorzeitig im Alter von 28 Jahren beenden. Wie bist du damit umgegangen?
Also es war Tag X. Es war ein Tag, wo ich gemerkt habe, so okay, hier und nicht weiter. So, das war so ein Signal meines Körpers, was ich ein Glück schnell umsetzen konnte und auch in eine Entscheidung, die ich dann unmittelbar getroffen habe. Es war ja so, ich meine, 28 hört sich verdammt jung an. Ist es auch natürlich, da eine sportliche Karriere zu beenden. Auf der anderen Seite habe ich es bereits 14 Jahre auf dem Niveau betrieben. Und mein Nonplusultra war so, okay, wenn ich aufhöre mit Sport, ich will ja trotzdem noch irgendwelche Aktivitäten und ein bisschen Blödsinn im Leben machen. Und deswegen war es relativ klar. Und hab's dann aber auch begleiten lassen. Also ich habe wirklich, es war zum einen, war das ein Workshop bei der Sporthilfe, den wir gemacht hatten und machen konnten. Und dann aber auch wirklich nochmal als Selbstzahlerin dann so ein 4-Wochen-Workshop, Intensivkurs, wirklich so, okay, was ist so 14 Jahre Sportstruktur weg? Der Coach, also wir haben ja einen täglichen Trainer, Trainerin, die eigentlich so mehr oder weniger mal sagen, so oder einen Rhythmus vorgeben, wie was abgeht, was ich dann selbst war. Und das so ein bisschen für mich herauszufinden, in welche Ebene ich gehen will. Und da war Fußball tatsächlich gar kein Thema bei mir. Hatte ich einfach keinen Bock drauf in dem Moment. Hab dann abtrainiert und hab dann aber schnell gemerkt, okay, es ist halt schon eine Passion, ne? Also der Sport ist, ich weiß nicht, Felix, wie es bei dir ist, so grundsätzlich, aber im Umsatz mit einer Sporttherapeutin war auch dieses, okay, die Emotionen, die du erfährst, ey, das ist ja, erlebt das mal abseits des Sports, finde ich nicht.
Ist glaube ich, wirklich schwierig. Gut, ich bin ja noch voll aktiv. Ich denke zwar schon auch oft mal drüber nach, wie ist es, wenn ich dann mal aufhören werde. Den Gedanken verschiebe ich dann das ein oder andere Mal, ja. Aber trotzdem für mich ist es da auch wichtig, oder es wird auch so sein, dass ich da irgendwo beim Sport mit, also generell erstmal mit dabei bleibe, weil mir das einfach brutal viel Spaß macht. Irgendwie, ja, es ist ja dann, der Sport ist ja dann nicht einfach vorbei. Also du machst ja, trotzdem immer noch was, wahrscheinlich. Und deswegen, also irgendwo muss ich da dabei bleiben, weil wenn du das, wie du halt auch von klein auf, und am Ende ist es das von klein auf, so machst, lebst es, du lebst es ja. Es ist ja nichts anderes, es ist ja dein Leben. Und dann von jetzt auf gleich zu sagen, so, ich höre jetzt auf und ich bin jetzt weg und der Sport sieht mich nie wieder, glaube ich, das, da würde ich einen Vogel kriegen. Also kann ich mitfühlen, würde ich, glaube ich, mal so sagen. Aber es ist ja, der Schritt, glaube ich, ist dann schon nochmal ein anderer, wenn es wirklich, wenn der Tag kommt, oder?
Ja, schon. Und um dich vielleicht zu beruhigen, also man merkt es. wenn es soweit ist, dann merkst du es. So, deswegen, also brauchst du dir keine Sorgen machen. Das kommt irgendwann einfach. Und nee, ja, natürlich ist es ein. Im Nachhinein checkt man ja immer, was man für große Schritte gegangen ist, ob es jetzt innerhalb der Karriere ist oder jetzt quasi im Nachgang. Aber was mir der Sport gelehrt hat, ist einfach, also du kannst halt dich nicht verstecken vor jeglichen Entscheidungen. So, du musst jedes Mal wieder für die Competition, fürs Training triffst du gewisse Entscheidungen, Performance-Entscheidungen, in welche Richtung es geht. Und so, sage ich mal, hat mich das, der Sport ja auch geprägt. So, deswegen bin ich eigentlich ich bin auf der Sonnenseite des Lebens, weil ich weiß, okay, ich habe bereits die schwersten Entscheidungen meines Lebens getroffen und weiß, wie es ist, auch davon zu regenerieren. Das ist natürlich auch Thema regenerieren, abtrainieren, den Körper auf was Neues vorbereiten. Und da hatte ich echt coole Leute an meiner Seite, sowohl einen ehemaligen Mannschaftsarzt, der dann ja auch mein Knie immer wieder gerichtet hat, und dann auf therapeutischer Sicht auch. Deswegen, also ich fühle mich so richtig erholt und kann so richtig happy auf die Jahre zurückblicken. Und das ist halt echt ein cooles Gefühl.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, du hast ja während deiner aktiven Fußballkarriere, du hast vorher schon gesagt, ein Studium zur Polizeikommissarin absolviert. Inzwischen bist TV-Expertin, gibst aber auch Sportlerinnen und Sportlern Karriereberatungen. Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich diesen Weg gefunden hast, also was du genau machen willst? Oder war das für dich relativ schnell klar, nachdem es in Anführungsstrichen vorbei war mit dem aktiven Sport?
Du, das weiß ich manchmal bis heute noch nicht so genau. Es ist, also ich meine, natürlich hat man sich so einen Weg geebnet mit so die große Frage natürlich nach dem Abitur ist okay, sowohl du den Leistungssport weitermachen willst, brauche ich aber auch ein zweites Standbein. Und dann war es halt die Landesförderung in Brandenburg mit der Landespolizei, was halt natürlich extremst förderlich für mich war, weil ich dementsprechend Studium anstatt 3 Jahre 5 Jahre verlängern konnte und wirklich was Handfestes auch in der, am Start hatte, und zwar eine Polizeikarriere. Und das war ja dann auch so ein bisschen der Notnagel als solches, wenn die sportliche Karriere beendet ist, okay, und ich habe direkt, also die Fallhöhe ist nicht extremst, weil ich eine Grundsicherung habe. Muss dann aber auch oder musste mir sehr schnell, sehr ehrlich eingestehen, dass der Polizeijob als solches für mich nichts ist, weil, also ich bin eher so der präventive Typ. Ich habe keine Lust, schon erst dann am Ort zu sein, wenn es gekracht hat. Und das ist oftmals bei der Polizei, ja, oder war bei mir. Und auch Innovation innerhalb einer Behörde anzugehen, ist sehr langwierig. Und da ist mein Geduldsfaden aber sehr kurz, muss ich erkennen. Und dann hast du natürlich so diese Skills aus dem Sport, was Daily High Performance angeht. Und dann erst, wenn du diese Performance an den Tag legst, bekommst du ja quasi deine Finanzierung. Was aber in der Behörde ganz anders läuft, weil du kriegst von vorne an deine Finanzierung und dann,
so. Jo. Machen wir mal, oder?
Genau. Und das war so, ey, ein Jahr habe ich mir gegeben und dann habe ich gemerkt so, wow, wie ausgelaugt ich bin. Also wirklich so vom Motivationsstatus, wenn man morgens so denkt so, oh, habe ich jetzt Lust oder habe ich keine Lust? Und das war für mich so, okay, so, das will ich nicht. Da war ich 30 so, da ich will mit 30 die morgens aufstehen, fragen so, was, so habe ich heute Lust. Und dann hat sich die Karriere mehr oder weniger als Expertin im Fußball irgendwie so ein bisschen ergeben. Und da stecke ich jetzt irgendwie drin, immer mit Jahresverträgen, kann aber auch nicht sagen, was 2027 ist. So. Also es hat sich nichts zur aktiven Karriere geändert, das ist fantastisch.
Du hast gerade gesagt, es hat sich so ergeben. Wie kam es denn dazu und was reizt dich an dem Job als TV-Expertin?
Also es war absoluter Zufall, weil man in Deutschland gemerkt hat, andere Länder haben bereits auch eine Expertin bei Fußball. England war natürlich Vorreiter. Und da das eine englische Produktion ist bei Prime Männer Champions League, haben sie gesagt, Deutschland, wir brauchen eine Expertin mit am Tisch. Und dann wurde ich angerufen, hatte aber erst gar keinen Bock, habe erstmal Nein gesagt. Eigentlich auch, also es war finanziell super, ein super Angebot. Und da Nein zu sagen, ist eigentlich, da hätte mir jeder gesagt so, ey, sorry, wie kannst du nur so. Aber es hat nicht gepasst. Es war dieses eine Jahr irgendwie, was ich mir Zeit geben wollte nach meiner aktiven Karriere, wo ich erstmal so durchatmen, checken, was eigentlich diese 14 Jahre passiert ist. So, wow. Und dann ist er hartnäckig geblieben. Hat dann irgendwie 3 Monate später nochmal angerufen, hier sei gerade jemand ausgefallen, ob ich es machen wollen würde. Ich so, ja, das eine Mal mache ich, kein Ding so. Hat dann auch keinen Bock, irgendwie mich da nochmal gegenzustemmen und so. Ja, mache ich dann halt eben einmal.
Mit
ja,
gefangen, gut.
Ich komme mal schnell vorbei.
Ja, und 3 Jahre später hänge ich da immer noch.
Ja.
Also ist cool, weil das habe ich dann auch so, also gecheckt, so dieses, also näher komme ich der Plattform, der Sportplattform nicht. So, ich stehe an der Seitenlinie. So, eigentlich muss ich nur noch diesen Step rüber machen. Und diese Emotionen, diese Gefühle, die Erfahrungswerte, wo ich halt merke, sind halt, das ist halt von uns AthletInnen in den jeweiligen Sportarten ein absolutes USP. Ey, du hast so viele Trainingsstunden, Wettkampfstunden, Erfahrungen, was ich auch so wertvoll finde bei Olympia beispielsweise, wenn ich aus Sportarten dann andere AthletInnen am Mikro habe, die mir die Sportart erklären, denke ich mir so, geil, weil das ist so, die vermitteln das halt 1:1 und das ist für mich ein absolutes Geschenk und so versuche ich das auch in meiner Expertise beim Fußball anzugehen.
Jetzt hast du mir schon die Frage zumindest so ein bisschen weggenommen, gibt es eine bestimmte Perspektive, die du als Expertin einbringen möchtest? Also weißt, wenn du dann, wie soll ich sagen, sozusagen vor der Kamera stehst, aber nicht mehr aktiv, die aus deiner Sicht aber vielleicht dann am Ende, also was du jetzt mitbekommen hast, zu kurz kommt oder zu kurz kam, also was dort einfach passiert.
Hast du voll. Da was? Also, ja, voll. Also gerade noch mal, also Männer, also im Fußball als solches, bei Männern ist man natürlich schon datentechnisch viel weiter wie beim Frauenfußball. Aber was ich extremst bei Männerfußball in der, wie Moderation, Kommentation und auch Expertise sehe, ist, hätte, wäre, könnte. So, aber das Eigentliche, wo es wirklich drum geht, das heißt, als Fußballer oder Fußballerin, wenn montags die Woche anfängt oder am Sonntag mit der Competition aufhört, was geht da ab? Was geht da physisch, aber vielmehr auch psychisch ab? Und das dem Zuschauer oder Zuschauerin suggerieren, so ey, es ist halt ein bisschen mehr, als gegen diesen Ball zu treten.
Und halt am Wochenende aufzulaufen einfach nur. Also
ey, voll.
Was, ja.
Und sich da manchmal dann bepöbeln lassen zu müssen und sich mit Bierduschen begießen lassen zu müssen. So ist ganz, was interessant ist, die Erfahrung, die ich mache, dass ich sehr oft den wunden Punkt treffe, weil ich den Menschen, den ZuschauerInnen oder Zuhörern die Illusion nehme. So, und das, da sehe ich auch so einen Bildungsauftrag meiner Person. Ja, also es ist super spannend. Bei dem Frauenfußball ist es beispielsweise einfach so, viel mehr noch aufklären, was ist der Status quo, wo sind die Entwicklungen, was braucht es, Professionalisierung. Deswegen ist es spannend, auf beiden Plattformen irgendwie aktiv zu sein.
Wenn du jetzt nochmal auf deine Zeit als aktive Fußballerin zurückblickst, gibt es was, was dir so am meisten fehlt am Fußballerin-Dasein? Oder gibt es was, was du so gar nicht vermisst? Bier duschen?
Was ich vermisse, ist einfach der Rhythmus, das Miteinander. Also man sagt immer so die Kabine, aber so dieses so, hey, man ist da mit 26 Menschen zusammen, man hat ein Ziel, jeder weiß irgendwie, orientiert sich anhand seiner eigenen Stärken. Das ist ja auch eine krasse Intimität, so dieses so Schwächen, Stärken orientiertes Auseinandersetzen mit sich selbst, mitten im Leben. Also das Leben passiert ja trotzdem noch neben dem AthletInnen-Dasein und was du für Höhen und Tiefen angehst. Also wirklich auch diese soziale Ebene, dieses offene und aber immer lösungsorientierte. Das, was ich halt außerhalb des Sports weniger habe, weil da eher vermehrt alles problemorientiert ist. Ja. Was ich nicht vermisse, ist die Unflexibilität. Also ich bin ja total unflexibel, weil ich meinen Seasonplan habe.
Ja.
Ja.
Also selbst bei Hochzeiten oder wenn, Oma 90 wird, dann musst du sagen, ach, sorry.
Ja, oder mir so, was organisieren. Ja. So, ich habe immer versucht, alles zu organisieren. Mich haben bei einer Hochzeit meiner Schwester haben mich Freundinnen dann nachts gefahren, damit ich im Auto schlafen konnte. Also sowas.
Oh, aber wie cute.
Ja,
super, das
war goldig. Ja, doch. Ja. Also deswegen auch so, wie kann Leben stattfinden neben einer sportlichen Karriere? So, und ich habe versucht, da einen Mittelweg zu finden. War nicht immer einfach, das auch den Trainern zu erklären. Aber also im Nachhinein bin ich froh drum, dass ich das gemacht habe, ja.
Du warst ja neben der Vereinskarriere auch in der Nationalmannschaft aktiv und erfolgreich. Insgesamt hast du 83 Spiele gemacht für verschiedene Jugendnationalteams und später für die A-Nationalmannschaft. Du warst bei Welt- und Europameisterschaften dabei und hast, wie gesagt, 2016 mit der Nationalmannschaft Gold in Rio geholt. War das so der größte Moment deiner Karriere, diese Goldmedaille?
Yes, alles drum und dran. Also wie gesagt, eine Jugend trainiert für Olympia ist alles angefangen und dann bei Olympia 2016 und dann auch noch in Rio, Brasilien. So, das ist ja so konträr zu unserer Kultur, was so Thema Leichtigkeit angeht beispielsweise.
Freude auch wahrscheinlich.
Ja, wirklich. Ja, das war, und das Krasse war ja war bei uns so dieses, wir hatten ja 5 unterschiedliche Spielorte und bei uns war die Prämisse, wir müssen ins Finale kommen, damit wir überhaupt erst ins Olympische Dorf kommen. Und das ist ja so dieses Olympische Dorf, 17.000 AthletInnen, Weltfrieden, in einem Dorf. Und das war ja dann so, okay, vorher haben wir gar nicht so diesen, schon den olympischen Gedanken voll gehabt, so, aber das, was ja wirklich passiert, ist dann im Olympischen Dorf, dieses Miteinander auch im deutschen Haus zu sein und so. Und deswegen war das aber so erfüllend, weil wir einmal komplettes Land mehr oder weniger auch kennenlernen konnten und auch den Brasilianern ein bisschen die Angst genommen haben, weil 2014 gab es ja dieses besagte 7-1 Deutschland gegen Brasilien. So, da konnten wir dann einige Herzen auch noch ein bisschen wärmen mit unserer Spielart und Weise. Und das war ja fantastisch. Also ist für mich mein persönliches Highlight und ich war, ich glaube, 25 und danach war auch so, ja, was soll denn das Leben jetzt? Also ist ja, ich habe alles erlebt.
Alles fertig, super.
Ey, oder?
Ja.
Nein, also schon, also es, das ist deswegen auch so Olympia, dieser olympische Gedanke, das ist so prägend fürs ganze weitere Leben.
Ja, das hast jetzt haben wir wieder schon die nächste Frage. Wer wirklich darum gegangen? Was war dir bei den Spielen wichtig? Habe ich ja schon gehört, ins Finale zu kommen, weil ihr wolltet unbedingt ins olympische Dorf. Aber auch aus persönlicher Sicht, was war dir bei den Spielen da so wichtig?
Also wichtig als solches ist erstmal auch dieses, wir reisen hier als überaus überdimensional diszipliniertes deutsches A-Nationalmannschaftsteam nach Brasilien. So, um da auch so diese Kultur, ey, lass uns mal auch als Mannschaft, als Staff in diese Kultur, lass uns das mal zulassen. Und da war auch innerhalb dieser Zeit, dieser 5 Wochen ist so viel im Team auch passiert, was so eine gewisse Leichtigkeit anging. So dieses keep it simple und be happy. So, das war für mich Brasilien. Und vielmehr aber auch, also über jetzt den Fußball hinaus, war so auch im olympischen Dorf auf meine Freunde zu treffen. Auf den Patrick Dorg, der Fünfkämpfer, der war bei den Olympischen Spielen. Eine Shanice Kraft damals als Diskuswerferin, so. Wir haben uns dann halt im Olympischen Dorf getroffen, so. Wir haben uns verabredet, so wie früher, beziehungsweise zuvor in Potsdam, weil wir da einen gemeinsamen Freundeskreis hatten. Und das war für mich auch so, okay, das ist Sport, Verbindung. Und das kann mir keine Fußball-WM, keine Fußball-EM, kann mir das geben, wie ich das bei den Olympischen Spielen hatte.
Das kenne ich mich aus, weil bei uns ist es eigentlich ähnlich. Ich treffe manche Freunde, Bekannte alle 4 Jahre.
Ja, das ist krass, oder?
Ja, also man kennt sich, man sieht sich aber leider nur, weil unsere Kalender so konträr sind und eigentlich keine Möglichkeit ist, mal zusammenzukommen. Aber alle, also wenn derjenige oder diejenige noch aktiv ist oder dann vielleicht am Ende jetzt als Trainer mit dabei ist, dann trifft man sich alle 4 Jahre und das ist eigentlich schon cool. Auch wenn wir es immer wieder zwischen den 4 oder innerhalb der 4 Jahre versuchen, uns mal außerhalb zu treffen. Es funktioniert nie, aber zu Olympia funktioniert es natürlich. Ja, das ist dann schon sensationell und
cool. Ey, das sind dann so Olympia-Freundschaften.
Ja, genau so schaut's aus.
Geil. Ja, oder auch dieses, also auch Freundschaften schließen dort so. Ich hatte vorher nicht so richtig den Bezug zum Rudern. So, und dann aber Hannes Ozek kennenzulernen, mit dem immer noch Kontakt zu haben. Mats Munski, so den Ruderer Achter, mit denen da ja auch, nachdem wir das Finale gewonnen hatten, waren wir auch so 3 Tage wach. Ja, so, ne? Also ich hatte dann auch einfach eine harte Magenschleimhautentzündung, weil der Kalbirinja mich halt, das war mein Endgegner. Aber das dann auch so diese Emotionsflut miteinander sportartübergreifend zu verarbeiten, oh, das war fantastisch.
Ja, am Ende ist immer der persönliche Kontakt und dann hat man danach halt auch immer noch dieses, im Endeffekt, du schaust ja dann auch viel, wie soll ich sagen, intensiver oder kriegst halt einfach von den Sportarten dann noch was mit und fieberst halt am Ende auch mit.
Ja.
Wenn die Weltmeisterschaft oder Weltcuprennen oder sonst irgendwas haben, schaust du schon, und war es nichts. Das ist halt, aber da musst du dich, ich sage mal, das ist halt der persönliche Bezug, aber das ist meistens ja so.
Ja, das stimmt, ja. Und auch so festzustellen, was man für ähnliche Probleme in den Vereinen oder Verbänden auch manchmal hat. Mhm. So, das war auch interessant, so, um zu sagen, so, okay, wie können wir es jetzt ändern? Zusammen, sportartübergreifend, Athleten Deutschland beispielsweise oder so. Ist cool.
Jetzt haben wir es ja schon gesagt, der DOSB treibt eine deutsche Olympiabewerbung voran. Und nachdem du jetzt so geschwärmt hast, gehe ich davon aus, dass du hinter einer Bewerbung um olympische und paralympische Spiele stehst, oder?
Ey, voll, 100%. Es juckt in den Füßen förmlich. Das ist auch so, wenn ich jetzt so, weil das habe ich jetzt angefangen, auch nach meiner aktiven Karriere auch manchmal Schulbesuche zu machen, so, und dann auch von dem Highlight Olympia ist halt, ne? Erzähle ich dann auch, nimm die Medaille mit. Und wenn die Kinder dich dann, egal ob 1. Klasse oder 12. Klasse, dich mit großen Augen anschauen, super viele Fragen haben. Und dann ist mal so, also folgender Weg sieht bei uns aus, so in Deutschland so. Und jetzt sind wir endlich mal an dem Punkt, wo wir uns alle mal irgendwie zusammenreißen und sagen so, geil, wir haben Bock. Und vor allem ja auch bei den AthletInnen, sowohl paralympisch als auch olympisch. Wir haben ja so Bock, dass so ein geiler Drive. Und dass wir jetzt noch die Menschen, die EntscheiderInnen ja gerade auch auf politischer Ebene auf unsere Seite bekommen und jetzt Vollgas geben. Das ist so, okay, die Strahlkraft des Sports hat jetzt Einfluss auf die Politik, denn wir haben Bock, lass mal die Welt ein Stückchen besser machen, auch in Deutschland.
Ja, du warst selbst bei den Spielen in Paris vor Ort. Ich war auch dort. Wir machen es, glaube ich, jede Folge, Ninja, glaube ich, dass ich, ja, davon, dass ich davon schwärme. Jetzt bin ich gespannt. Wie hat es dir gefallen vor Ort in Paris? Und gab es was, was dir nicht so gut gefallen hat oder was nicht so gelungen war? Ich tue mir da brutal schwer, weil meine Frau war bei den Olympischen Spielen dort, ich war bei den Paralympischen Spielen, waren wir zusammen und wir sind beide einfach nur mit, man sieht es leider nicht, ja, weil wir haben einen Podcast, so großen Augen dagestanden. Wenn man die Bilder sieht, ja, mir läuft es da sofort wieder eiskalt den Rücken hinten runter, weil dafür liebe ich Sport. Wie war es bei dir? Ich denke, es gab wenig zu kritisieren.
Ey, es gab eine Sache zu kritisieren, aber die ist zu 100% auf meinem eigenen Mist gewachsen. Die hat mit Olympia und Paris überhaupt nichts zu tun. Komme ich gleich drauf. Aber also, wir waren zu viert mit zwei Bussen. Das ist eine Josephine Henning, auch eine ehemalige Fußballerin, auch Olympia 2016 gewonnen. Noch eine andere ehemalige Fußballerin, ehemaliger Judoka. Wir sind zu viert, sind wir nach Paris getravelt. Wir hatten so gerade so über einen Ticket-Counter hatten wir uns Tickets organisiert. Wir hatten weder Übernachtung, wir hatten gar nichts. Und wir hatten ein Club-Tandem, was wir angesprayt haben und hinten, kennt ihr so diese Fähnchen bei kleinen Kindern an den kleinen
Rädern? Ja, ich hatte die mal, also du siehst es nicht, ich bin kleinwüchsig, bin 1,38 Meter groß und meine Freunde haben mir das früher öfter bei Festivals umgebunden in den Bauch, damit die sehen, wo in der Menge ich gerade bin.
Und genau das hatten wir mit diesem Club-Tandem und hatten das Fähnchen, da hatten wir die Olympischen Ringe drauf gemalt. Und somit hatten wir noch mit, also es war auch so ein bisschen Festival-like, weil wir dann auch mit Glühbirnen und so alles schön Lichterkette fertig gemacht hatten. Wir waren da, wir sind da so leicht, gläubig auf den Campingplatz gefahren. Ja, ob so noch einen Platz frei hätten, haben wir uns einen Vogel gezeigt. Die ganze Stadt, war voll so. Und dann haben wir zwei Wochen lang mit zwei Campern wild gecampt. Und zwar, wo die ganzen Olympia-Autos, die hatten ja so einen riesen Parkplatz. Und da haben wir uns mit zugestellt. Was man dazu wissen sollte, was wir auch irgendwie wussten, aber so hart ignoriert hatten, dass es eins der Orte ist, wo die Kriminalität am höchsten ist.
Und also gerade so Bullies auch echt krass in Paris und Frankreich an sich. Ja, ja.
Ey, aber das war so der beste Spot, weil von da aus waren wir in 500 Metern im Deutschen Haus, in dem Stadion. So, und das war fantastisch. Wir waren halt super schnell, ich glaube 5 Kilometer mit dem Klapptandem zum Handball, zum Volleyball, Beachvolleyball waren es 10 Minuten. So, wir waren Hotspot schlechthin. In Kauf haben wir genommen, dass wir zweimal ausgeraubt worden sind. während des Schlafens.
Während des Schlafens, okay, das ist dann schon krass. Ja, genau.
Und das war aber auch wieder so Paris-like. So die Gendarmerie, die kamen dann auch immer rumgeritten und haben geguckt, ob es uns gut geht und haben uns auch darauf hingewiesen, ja. Also wir sollten aufpassen, wir so, ja, ja. Und der Müllmann kam schon rum, hat uns, einmal wurden uns auch Croissants geliefert. Also ich habe Paris, ist so, oh mein Gott. Und auch die Menschen dort, also wie krass geil das organisiert war. Da waren ja Menschenströme und wie gut das organisiert war. Alle super friedlich. Und eins, was mir so enorm aufgefallen ist, weil ich komme halt vermehrt aus Expertise geben in den Stadien, wo Männerfußballspiele stattfinden, Thema Alkoholkonsum, Pöbeleien, Gewaltpotenziale. Und in Paris war das gleich null. Weder Alkohol in den Stadien, während der Wettkämpfen bin ich absolute Befürworterin. Es ist ein so anderes Miteinander, es war fantastisch. Und von der Orga auch schlechthin, die Leute einfach cool, jeder irgendwie so. Es war auch, irgendwie hat man ja manchmal so ein Ding, auch aufgrund unserer Historie, sich die deutsche Flagge umzubinden. Und es war da alles so, hey, alle, jede Nation ersichtlich, lass ein geiles Fest hier haben über 4 Wochen. Es war mega.
Ja, und egal, wen du gefragt hast, also wenn du da so einen Offiziellen da gefragt hast, du, ich müsste da und dahin oder die U-Bahn oder wie muss ich, der hat, also uns haben sie ja wirklich zur U-Bahn gebracht. Und dann gesagt, also, da jetzt einsteigen
so ein Lunchpaket,
und dann, so dann fahrt ihr so und so. Also es war immer, du bist hier nie eigentlich hilflos vorgekommen. Also egal, du hast einfach nur geschaut, wo steht jetzt hier einer mit so einem offiziellen Shirt.
Ja.
Wie kommen wir jetzt zum Beachvolleyball oder wie kommen wir dahin? Oder das war einfach, ja, das war geil.
Und es war so ein Seelenfrieden auch. So, wir waren so seelisch erfüllt. Wir hatten danach wirklich auch so, was heißt Probleme, aber so dieses, weil in dem Moment, in diesen 4 Wochen ist einfach auch einfach ein Frieden über gefühlt um dich herum. So dieser Sport, diese dieser Impuls des Sports, lasst ein geiles Miteinander, wir haben eine Competition, aber wir gucken, dass wir es auf fairer Ebene schaffen. Und das halt auch übers Publikum hinaus, das war geil. Und das war für mich auch nochmal so ein krasser Impulsgeber, diese Erfahrung zu sagen, so okay, geil, ich möchte das in Deutschland, ich wünsche mir das so sehr für Deutschland.
Da hast du schon ganz viele besondere Erinnerungen an Paris aufgezählt. Aber gibt es so einen großen Gänsehautmoment vom Team Deutschland aus dem letzten Sommer für dich?
Ja, es war schon auf jeden Fall Beachvolleyball. Also da war es jetzt einfach dieses Atmosphärische, dieser kurze Moment, dieses Spiel findet da statt, die ganzen Menschen, das Stadion da war voll und dieser Blick, so alles miteinander, so dieses, diesen Film habe ich noch bei mir drin. Und sonst waren es, ey, was wir im Deutschen Haus, die AthletInnen empfangen haben, da jedes Mal Gänsehaut, jedes Mal wieder aufs Neue und diese Strahlkraft auch, also dann auch wirklich gemeinsam das zu feiern. Also es ist mehr so ein Gefühl, was man miteinander geteilt hat.
Ja, der DOSB arbeitet ja gerade nicht nur an einem Konzept, sondern an einer Vision für Olympia. Eine Bewerbung soll einen Ruck auslösen, im Sport, aber auch darüber hinaus. Was erhoffst du dir für Olympia in Deutschland? Was soll bleiben nach den 4 Wochen, also wenn Olympia vorbei ist?
Side Story, auch von Paris, weil man ja da im Deutschen Haus ja auch war und auch viel darüber gesprochen hat, auch mit PolitikerInnen. Und dann waren wir ja alle so geflasht von auch Versailles, das Reitturnier, wie krass man das so integriert hat, so in die Stadt, in die Schlösser jeweils. Und dass man ja in Deutschland auch so super schöne Städte, aber auch Bauten hat, also historische Bauten auch. Und dann war es aber so, ja, aber wir haben kein Geld für sowas. Und dann meinte ich nur so, ja gut, aber dann lass uns doch getreu nach dem Motto arm, aber sexy gestalten. Und dann aber, also dieses, ich meine, wir wissen ja um die maroden Sportstätten. Wir wissen über, wie schwer das ist, das Ehrenamt weiterhin tragen zu können, dass es besser finanziert werden. Wie schaffen wir mehr Hauptamt? Also wirklich auch zu sagen, so wie können wir ich weiß um den Föderalismus, dass jedes Bundesland es irgendwie für sich irgendwie versucht zu stemmen, aber wie schaffen wir das wirklich, das im Bundestag als fest zu verankern, jetzt auch über das Sportfördergesetz, dass wir von oben quasi, also wirklich top-down gestalten, finanziell auch wirklich zur Kraft stehen und auch, also gerade durch Olympia, wie wir es hoffentlich haben werden, ein Ziel zu haben, welche Sportstätten sanieren wir, wie, was, also wirklich wieder ein Angebot zu schaffen für die Bevölkerung, wo jeder und jede Zugang zu hat. Nicht jeder kann sich's leisten. Wie kann man Soli-Beiträge gestalten? Also wirklich durch die Bevölkerung hinaus ein Konzept schaffen, dass jeder, jede Zugang dazu hat. Das ist so meine Vision, meine persönliche Vision.
Jetzt haben wir es vorhin auch schon gesagt, Berlin, Hamburg, München und die Region Rhein-Ruhr haben jeweils ein Konzept eingereicht, wie olympische und paralympische Spiele bei ihnen aussehen könnten. In meinem Skript steht, Felix und ich sind da natürlich neutral.
Ja, natürlich sind wir neutral. Wie immer, ich hab mich ja schon oft genug geoutet. Aber nein, am Ende, glaube ich, da sind wir uns einig, Olympia in Deutschland.
Ja, genau. Hast du einen persönlichen Favoriten?
Überhaupt gar nicht. Ich bin auch erst so, also ich war, also es waren ja dann irgendwie auch mehrere Städte, mehrere Bundesländer, die, es ging medial ja auf und ab, wer hier was, Interesse, Konzepte. Und da habe ich schnell für mich so gesagt, so ey, halt, stopp, so. Können wir das nicht schaffen, gemeinsam zu machen? Als Nation gemeinsam zu machen und jetzt dann natürlich wirklich nachhaltig zu schauen, welche, also wir wollen ja nicht, also es soll ja auch ein bisschen ressourcenschonend sein, inwiefern man quasi vorhandene Ressourcen bereits nutzen kann und wenn dann eine Ressource in München, ich war letztens im Olympiaschwimmbad schwimmen, das war ja, ich war gleich viel schneller, das ist ja.
Das ist geil, das, ne?
Oh ja, mein ja. Gott, architektonisch, ja. Alles.
Ja, ja ganz, der ganze Olympiapark ist natürlich, ja. Das, wenn man sich halt immer wieder anschaut, ist, ja, das ist einfach sensationell, was da geschaffen worden ist, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, also und dann auch in Berlin, in Hamburg, Regattastrecke in Brandenburg an der Havel, die ja auch so krass ist, Duisburg, wir haben ja bereits so viel. Ich würde es geil finden, wenn wir das nutzen, die Ressourcen, und wenn wir eine fantastische zuverlässige Bahnverbindung zwischen all diesen Sportstätten schaffen, um Olympia als Ganzes zu bewerben und allen möglich zu machen, via Gleisen zu erreichen.
Jetzt schweifen wir mal ein bisschen ab von Olympia kurz, bevor dann womöglich Olympische Spiele in Deutschland stattfinden, also in 10 bis 15 Jahren, steht bereits im Sommer ein weiteres Sportevent vor der Tür, auf das wir uns natürlich alle schon sehr freuen, auf jeden Fall, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Tabea, wie groß ist denn deine Vorfreude?
Ich freue mich ja immer auf die Turniere. Gerade jetzt auch.
Ich finde Turnier sowieso immer, ich weiß nicht, irgendwie immer spannender. Also nicht spannender. Es nimmt mich mehr mit, ein Turnier, als wie jetzt nur Bundesliga, Champions League, keine Ahnung, was.
Geht mir auch so.
Okay.
I feel you. Es ist einfach nochmal ein anderer Ballungsraum auch, ne? Innerhalb kürzester Zeit, du hast von Gruppenphase über die knallharten K.O.-Spiele und am Ende der 4 Wochen hast du hoffentlich den Pokal in der Hand. Nee, aber auch grundsätzlich, auch weil die Entwicklung gerade so krass ist, auch weil es wir in Deutschland gerade anschrauben, auf Ligaebene jetzt zur neuen Saison wird die Liga aufgestockt mit 2 Mannschaften mehr. Da passiert so viel, auch auf Investitionsebene. Aber ich freue mich, in der Schweiz passiert auch super viel. Ein sehr kleines Land, die Kapazitäten nicht so groß, wie wir sie in England zuvor hatten, aber bereits auch schon Ticketverkaufsrekorde, die UEFA da zählt. Und ich werde auch wieder mit Josephine Henning und auch wieder mit dem Bulli.
Ich wollte sagen, mit dem Camper wieder hinfahren.
Ja. Und wir haben auch wieder keine Tickets, wir haben gar nichts.
Ich habe nicht mal
in der Schweiz. Also. Nee, gar nichts. Nur in der Schweiz braucht man, glaube ich, da sollte ich noch mal rechtzeitig gucken, braucht man ja so ein fürs Fahrzeug so ein Stempel, weil sonst darfst du nicht einreisen. Das sollte ich, glaube ich, als Priorität machen.
Die Vignette einfach nur,
ja.
Oder?
Ja.
Ja, aber,
ja
die,
aber die kannst du ja an einer Grasstätte kaufen.
Genau, oder
okay. Bevor
also
du
das ist ganz
so unproblematisch. Ja,
okay,
ja.
Sehr gut. Damit habt ihr mir schon mal ein bisschen Pressure genommen, danke. Ja, nee, und auch wirklich auf viele ehemalige Mitspielerinnen zu treffen, weil das ja auch sehr international war bei mir. Deswegen freue ich mich da auch und vielleicht hier und da auch ein bisschen meine Expertise mit reinlaufen lassen zu können.
Bei der letzten Europameisterschaft 2022 sind die deutschen Frauen bis ins Finale gekommen. Dann gab es eine bittere 2:1 Niederlage gegen die Engländerinnen im Wembley-Stadion. Dann war eine eher sportlich enttäuschende WM 2023 in Australien und Neuseeland. Da sind die Frauen in der Vorrunde ausgeschieden und bei Olympia in Paris lief es dann wieder ein bisschen besser. Da gab es am Ende Bronze. Jetzt können wir, glaube ich, sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gestern haben die Frauen 6:0 gegen Österreich gewonnen.
Ja, und ich glaube, 6 Tore in der ersten Halbzeit waren es, oder? Oder
ja,
5
genau.
Oder 6?
Ja. Und also daraus folgernd, was traust du denn dem deutschen Team bei der Euro sportlich zu?
Den Titel.
Gut.
Jawohl. So, kurz und knapp, so gefällt mir das. Das sind meine Aussagen.
Habe ich 22 und 23 ging ein bisschen in die Hose.
Ja.
Aber grundsätzlich, ey, da ist das Herz der aktiven Spielerin auch noch so präsent, weil ich fahre nicht zum Turnier und sag, ey, sorry, ich will ins Achtelfinale.
Ja, wäre cool, wenn wir
jetzt genau, es ist
nein,
so.
Nein, das ist, du musst ja als Sportler, du brauchst ja Ziele.
Ja.
So, das ist ja immer, das ist für mich Wahnsinn. Ja, mein Ziel ist es, mich für das und das zu qualifizieren. Nein, hallo,
ja.
Du willst doch, wenn es geht, bei der Weltmeisterschaft, keine Ahnung, ganz oben stehen, bei Olympia ganz oben stehen. Das ist, finde ich, das versuche ich auch unseren Kids. Also wenn die manchmal jetzt hier Turniere spielen, also die sind ja beide beim Zocken immer, also da im Verein auch, dann sage ich, hey Jungs, weil dann geht's immer, oh na, heute kommt, wir dürfen ja keine Werbung machen, ein großer Verein aus Österreich, da Kinderturnier und oh, da haben wir eh keine Chance. Dann sage ich, Freunde, hey, jetzt hört's auf damit. Also bitte. Das ist, finde ich, so wichtig, dass man das den Kleinen schon, du brauchst einfach Ziele und da musst dran glauben und fertig. Wenn es am Ende nicht ist, dann ist es halt so. Aber von vornherein schon die weiße Fahne schwenken.
Aber das ist doch geil, Felix, weil das ist für mich, das hat mir der Sport gezeigt. So, du brauchst nicht anreisen, sagen sie so, ja, ne? Sondern, ey, vor allem, was man für einen Aufwand ja dafür betreibt, so was für Intensitäten du fährst, so sorry, aber da habe ich keinen Bock, einfach nur Zweite zu werden, so ciao.
Ciao, Kakao, genau. Ja. Nein, also das ist mega wichtig, finde ich, dass man das vor allem denen auch beibringt, dass die das auch verstehen. Wenn man sich für irgendwas vorbereitet und für irgendwas trainiert, will ich ja auch vielleicht nicht gleich von Anfang an, weil das funktioniert nicht, weil man muss sich ja hocharbeiten, aber irgendwann willst du ja der Beste sein. Ja. Also in dem, was du ja eigentlich machst.
Und das traue ich den Spielerinnen auf jeden Fall zu. Natürlich haben die jetzt auch gerade jetzt vor den zwei Nations League Spielen nochmal Thema auch innerhalb des Teams, Kommunikation, was man medial ja auch ein bisschen mitgekriegt hat. Wo ich aber auch sage, so geil, lieber jetzt alles. Jetzt reibt euch, checkt, dass die Kommunikation irgendwie nicht ein bisschen misslungen ist. Dann setzt euch zusammen, gestaltet das und dann seid ihr ready. Nations League-Spiele haben es bereits gezeigt, dass da richtig geile Qualität ist. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass wir auch langjährige gesetzte Spielerinnen nicht mehr haben, die ihr Karriereende bekannt gegeben haben, auch in der Nationalmannschaft. So, deswegen so ist neue Position, frischer Wind und so jetzt genau anzureisen in die Schweiz, ja, das kann Laune machen.
Cool, ja. Der DFB hat sich ja auch für die Austragung der nächsten WM im Jahr 2027 beworben, ist dabei gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden leider leer ausgegangen. Jetzt folgt die Bewerbung für die Euro 2029. Wie wichtig wäre es aus deiner Sicht, dieses Turnier in Deutschland einfach für den Fußball der Frauen zu haben? Du hast es gerade schon gesagt, es wird ja jetzt eh schon aufgestockt, also die Bundesliga wird ja schon aufgestockt. Also ist das, glaube ich, schon so ein Zeichen, hey?
Voll. Da geht also was. Genau, es gab ja ein Strategiepapier Fast Forward bis 2027. Das hat man jetzt aufgrund der nicht gegebenen Möglichkeit, hier ein Turnier auszutragen, ein bisschen verlängert.
Auf 29? Und ich glaube,
29 jetzt. Ja, jetzt 29, ja. Ich glaube, es zeigt einfach auch sehr klar, dass wir noch einige Hausaufgaben zu machen haben. Also wir haben jetzt die Aufstockung, wir brauchen noch das Thema der Medienrechte, was gerade sehr breit gestiefelt ist. Wir sind immer noch so ein bisschen in den Schuhen, so von wegen Bringschuld und dann gucken wir mal inwiefern. Und wir gehen aber jetzt die Schritte ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, weil wir auch mehr Verantwortung in den Vereinen sehen. Also was beispielsweise die Position, wenn ich es direkt mal an einem Beispiel festmachen kann, ist die Frauenabteilung von Union Berlin, geführt von der Jennifer Zietz, mit der habe ich beispielsweise noch bei Turbine Potsdam jahrelang zusammengespielt. Wir saßen auch schon immer zusammen, okay, was braucht es, inwiefern kann man Veränderungen, inwiefern kann man das pushen? Und wenn du da natürlich dann die Männerabteilung auch hast, zu sagen, so okay, wir brauchen gewisse Forderungen, wir setzen das um und jetzt marschieren wir, huch, wir sind plötzlich in der ersten Bundesliga. So, also wir brauchen die Verantwortung, die Position auch der in der Männerabteilung, der Head of, der sagt, hey, wir pushen das Thema, wir investieren. Wir machen nicht nur das Minimalste, was gemacht werden muss anhand der Lizenzanforderungen, sondern wir packen da richtig was zusammen und gestalten das. Und da sieht man jetzt viele Themen, Thema Professionalisierung, dass die Spielerin auch wirklich geile Bedingungen hat zu trainieren, dass sie Zugang zum Kraftraum jederzeit hat, um ihr individuelles, abgestimmtes Training zu machen. So, da reden wir drüber. So, da gibt es noch ein paar Potenziale, wo der DFB mehr und mehr in die Verantwortung geht. Und natürlich auch, müssen wir auch ehrlich sein, ist der öffentliche Druck einfach auch enorm. So, die Forderungen der Spielerinnen werden mehr und mehr und auch lauter, um gemeinsam da wirklich was zu wuppen. Also ist echt ein cooler Drive gerade.
Du hast ja in deiner Karriere auch ein Heimturnier erlebt, die U20-WM 2010, die ein Jahr vor der großen Heim-WM 2011 stattgefunden hatte. Wie war das Turnier für dich?
Es war geil. Ich dachte, mehr kann nicht gehen, ausverkaufte Stadien. Ich dachte, ich bin schon in der A-Nationalmannschaft. So geil war das. So was wir für eine Rausch wir uns da gespielt haben. Und es war mir nicht bewusst, es war eine U20-WM. So. Ich war da 19, so. Krass, was man schafft mit so einem Turnier, so ein ganzes Land hinter dich zu bringen und das dann nochmal, dass es noch mehr geht. So, das war, dachte ich mir so, okay, nee, eine Grenze ist erreicht. Deswegen alleine da auch schon in Jugendturnieren, was da für Potenziale liegen, das ist so Deutschland, wir haben Bock auf so Turniere. Deswegen ist immer so ein bisschen so ein, wir müssen halt Angebote schaffen, weil die Leute haben Bock drauf, so. Das müssen wir halt ziehen. Und so ist es generell Turniere ins Land zu Thema. Jetzt dieses Jahr die Eurobasket Turnier der Frauen in Deutschland. So wie bis hin Olympia-Bewerbung. So, wir können das, wir wollen das, wir haben Bock drauf.
Das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt muss ich wieder reingrätschen. Die European Games waren immer wieder das beste Beispiel für mich, die in München
Wahnsinn.
Stattgefunden haben.
Ja.
So, maximal. Ich habe wieder eine Befürworterin.
Felix und ich sind natürlich neutral.
Ja. Genau. Geil, aber wie die Emotion. Ey, das war so geil, Felix. Weil, also ich war selber nicht vor Ort.
Ja, ich tatsächlich. War dort. Es war Wahnsinn.
Also, ich habe Bilder gesehen. Oh mein Gott, wie ja selbst die Leute, die keine Tickets hatten für das Olympiastadion, wie die da im Olympiapark gesessen haben. Es war ja
Das kannst du
voll.
Da auch geil machen. Ja.
Das ist, wow. Das war sensationell, definitiv. Ja. Also das gut, hat natürlich auch wieder alles zusammengepasst, aber das gehört natürlich auch dazu. Bisschen Glück muss man haben. Geiles
ja, können
Wetter,
wir.
Geile
kann
Stimmung.
Der Sport.
Ja, und das war halt einfach Hammer.
Oder jetzt auch im Juli die World University Games. Das war ja auch so dieses so, wir haben einfach so geile University Games. So wie früh der Sport schon anfängt und das jetzt nicht nur auf olympischer, paralympischer Ebene, sondern auf University-Ebene im Rhein-Ruhr und wie geil da ja auch die Location genutzt wird, um dort Sport zu machen. Ich finde es richtig schick.
Ja, das letzte Mal, und jetzt wird es nämlich spannend, dass eine deutsche Mannschaft, wir sind noch beim Fußball immer noch, die Champions League gewinnen konnte, war vor 10 Jahren. Seitdem kamen alle Sieger aus England, Spanien oder Frankreich. Wie würdest du die Bundesliga einordnen im Vergleich zu den anderen nationalen oder zu den anderen nationalen europäischen Ligen sozusagen? Und wie wird man vielleicht konkurrenzfähiger? Oder sportlicher, wirtschaftlicher, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also wir stocken auf, glaube ich, das ist definitiv wichtig. Es wird professioneller in den Vereinen, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Aber was müsste man noch machen, um wirklich wieder mal die Champions League sozusagen zu gewinnen?
Wir in Deutschland brauchen höhere Wettbewerbsfähigkeit. Also du hast ähnlich auch in, gut, Italien ist noch weiter drunter, auf jeden Fall, ich würde mal mit England anfangen, die früher investiert haben, auch in also grundlegend die Föderation oben hat gesagt, ihr müsst investieren und dementsprechend natürlich auch bessere Möglichkeiten der Leistungsentwicklung geschafft haben. Das sieht man jetzt auch dieses Jahr, Champions League-Sieg, Arsenal, London. Wir haben in Deutschland in der Breite zu wenig investiert. Also du hast natürlich oben über Jahre Bayern-Wolfsburg gehabt. Das war das Topspiel der Topspiele. Und jetzt breiter zu investieren heißt Bayer Leverkusen hat gesagt, so, ey, wir machen den Topf größer, was die Potenziale ausschöpfen angeht in der Liga, in der Mannschaft. Jetzt auch, wir sehen, in Berlin passiert super viel Aufstieg, Union, auch Hoffenheim jetzt, was so Möglichkeiten für Frauen im Sport, Thema Schwangerschaft, da abgesichert zu sein, da auch die Strukturen weiterzuentwickeln, um den Spielerinnen einfach das bestmögliche Package zu geben der Leistungsentwicklung, High Performance und das Daily. Und da gab's eher Schwierigkeiten, weil die Spielerinnen bisher den Fokus nicht immer in der Breite drauf setzen konnten, weil sie halt nicht abgesichert waren. Auch Thema Mindestgehalt als solches zu schaffen. In Bremen investieren die gerade super krass in die Strukturen, ins Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt jetzt Nachwuchsleistungszentren auch als Pilotprojekt von Seiten des DFBs bei 5 Vereinen. Also da kommt richtig viel ins Rollen, es wird mehr priorisiert und das ist, glaube ich, das, was, oder das wird von den meisten unterschätzt, wenn du brauchst nur ein Mühe verbessern in dem Alltag der Athletin und das potenziert sich so krass auf ihre Leistung, auf die Performance, die sie dann im Spieltag leisten kann. Und da ist natürlich da noch diese Breite zu schaffen, dich noch zu verbessern und dass du dich international dann auch wirklich messen kannst. Wir sehen auch die Attraktivität der Liga, dass sie steigt. Eine Georgia Stanway, die vorher in der englischen Liga gespielt hat, geht zum FC Bayern. Dass wir auch für internationale Spielerinnen einfach spannender werden, was auch beispielsweise den Markt als solches, den Transfermarkt angeht. Transfersummen werden mehr. Da passiert einiges. Und da sind wir auch weiterhin hinterher, dass wir da das Tempo verschnellern.
Ja, es ist halt der Prozess wie überall. Also es geht halt, wäre immer schön, wenn einiges von heute auf morgen funktionieren würde. Aber sowas dauert halt leider.
Ey, das ist voll. Alleine jetzt so man kann ja denken, Equal Pay im Fußball hin oder her. So, aber wir dürfen halt auch keine Maßnahmen setzen, so, oder die Aussage, ja, aber der Männerfußball verdient so viel. So, das können wir nicht. Ja, aber mit jedem Mal, dass du das so sagst, bist du gegen Gleichberechtigung. Und das in die Köpfe der verantwortlichen Menschen in den Strukturen zu bringen. So, wir müssen schon uns die Hand geben und sagen so, okay, wie können wir denn aber vielleicht den einen Markt ein bisschen einstufen, den anderen ein bisschen decken. Und dann aber natürlich immer auch wieder, ich meine, wir im Sport kennen das, wenn du Verantwortung abgibst, keine Chance als Athlet, als Athletin. So, ja. Das musst du selbst in die Hand nehmen. Und dann haben wir auf Föderationsebene, dann wird es ja aber die UEFA ja aber die FIFA. So, oh, da kommen die Strukturen halt.
Zäh. Verbände und Vereine, ja.
Ey, Wahnsinn. Dann sollen wir uns um das auch noch kümmern und machen zweimal am Tag Training und dann noch das so, ne?
Ja, kenn ich.
Ja, ohne Scheiß, wer kennt das nicht? Ja. So, das ist in allen Sportarten ist das Thema. So ja, krass.
Das ist irgendwie gefühlt im ganzen Sport. Ja. Manchmal denke ich mir überall das Gleiche. Also egal, ob du dich mit Sommersportlern oder Wintersportlern oder generell Sport unterhältst, es ist irgendwie immer, kommt es am Ende alles aufs Gleiche raus.
Ja,
und du bist
sehr zäh.
Leider.
Du bist ja auch beteiligt am FC Viktoria Berlin. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Bundesliga in diesem Jahr. Dieser Verein steht ja häufig im Rampenlicht, weil er sehr prominente Förderinnen hat, darunter Verena Pauster, Ariane Hingst, Franziska von Almsick und eben auch du. Und weil er ein ambitioniertes Ziel hat, ihr möchtet den Berliner Frauenfußball in die Bundesliga führen und den Frauensport in ganz Deutschland nachhaltig verändern. Was macht diesen Club so spannend für dich?
Das Ziel. Du hast selten Vereine, die Ziele so klar benennen. Innerhalb von 5 Jahren Aufstieg, erste Bundesliga. Geil. So, das ist erstmal so Rums. Und damit identifiziere ich mich halt voll, weil nichts anderes mache ich als aktive Athletin oder habe ich gemacht als aktive Athletin, mir klare Ziele zu stecken, keine Angst auch vor Fails zu haben. Und mittlerweile sind wir um die 250 InvestorInnen. Und ich merke, das war mein erstes Investment, weil ich mir die Frage gestellt habe, so okay, nach meiner Präsidentschaftskandidatur bei dem traditionsreichsten Frauenfußballverein Turbine Potsdam, wo ich so krass an meine Grenzen gekommen bin, weil Thema zielorientiertes, innovatives Denken, um bessere Grundlagen für Spielerinnen zu schaffen versus wir halten an dem Alten fest, keine
Veränderung.
So haben
wir es schon immer gemacht. Ja.
Genau. Es war schon immer gut und deswegen machen Wahnsinn. Wir einfach so weiter, weil es hat ja schon immer funktioniert. Ja,
ja. Und durch diesen Prozess bin ich durch. Das wurde landespolitisch, das wurde manipulativ. Oh mein Gott, ich hatte so ein geiles Team um mich herum. Selbst die Medien, es war also lehrbuchreich gelaufen, außer dann quasi das Konzept umzusetzen, weil die Menschen nicht bereit waren, aus Gründen. Und dann war es okay, inwiefern möchte ich aber meine Energie für Innovation, für Weiterentwicklung nutzen. Und dann kam ein Jahr später das Projekt Viktoria Berlin und dachte mir so, geil, manchmal finden dich ja die Dinge. Und was ich halt merke, so, und das hat mir auch nochmal nochmal was mitgegeben, so dieses, der Fußball als solches, ja gerade auch Männerfußball, so von wegen Investoren, so nee, weil man kauft sich damit quasi Rechte und Macht ein. Das ist bei Viktoria Berlin überhaupt nicht der Fall, sondern da geht's wirklich drum zu sagen, so okay, es sind ja teils auch Mikroinvests, also du kannst Tickets von 10.000 bis 250.000 Euro kaufen und die Strukturen mit finanziell beisteuern, verbessern, ausbessern. Die Spieler haben mittlerweile auch einen Profivertrag, so die verdienen Geld, steigen jetzt auf in die zweite Liga. Und vielmehr für mich ja auch dann zu sagen, so okay, ich habe einfach auch ein Netzwerk jetzt von 250 InvestorInnen, also mehrheitlich Purpose-Investment orientiert, so wie kann man gewisse Dinge, Prozesse vereinfachen und auch mir andere nachhaltigere Invests anschauen. So, das geht gar nicht darum, dass ich da jetzt Anteile habe. So, das ist gar nicht der Fakt, sondern eher dieses Gemeinsame. Und da sehe ich auch so viel Potenzial im Sport generell, weil das ist ja USP-Sport. Wir AthletInnen schaffen Emotionen, einen Ballungsraum von Emotionen, die woanders nicht geschaffen werden können. Und da sollte meines Erachtens dementsprechend auch ein gerechtfertigtes Preisschild dran stehen. So, das hat einen Wert, was wir da kreieren. So, und das war für mich nochmal wirklich fürs Mindset auch nochmal so, okay, wieso sagen wir ja immer, der Sport trägt sich, der kann sich nicht immer nur über Ehrenamt tragen. Wir brauchen echt feste Säulen für Hauptamt, weil das wird dem Sport, muss dem Sport gerecht werden. So. Und das ist ein geiler Prozess, der dann ja schnell auch sportpolitisch wird.
Ich stelle mir das als Spielerin aber auch einfach geil vor, wenn ich weiß, so viele Leute unterstützen dieses Ziel und glauben an mich und sorgen dafür, dass ich hier einen geilen, ja, eine geile Basis habe, um mich, meine sportliche Karriere zu verwirklichen, quasi.
Ja. Ja. Und vor allem auch, also der Gewinn für dich als Athletin, aber auch als Investor, Investorin ist, weil wir haben ein Mentoring-Programm initiiert, wo eine Spielerin mit einem Investor, Investorin zusammenarbeitet. Also einfach mal dieses, ich meine, wenn man irgendwie im Verein ist, so wann tauscht man sich schon mal irgendwie mit Sponsoren aus, sondern man ist ja immer eher so in seiner Sportbubble. Bei Weihnachtsfeiern ist es immer so, ja, okay, man spricht halt kurz mit Sponsoren, aber eigentlich bin ich fix und fertig, ich bin nach Hause. So dieses, und das ist so ein Mehrwert, sowohl für die Investoren auch irgendwie, weil die einfach mal checken, was ist so ein Daily-Prozess im Leistungssport? So, das wissen ja auch die wenigsten. Oder jetzt haben wir Spielerinnen, die beispielsweise als Speakerinnen in den Unternehmen auftreten. Mhm. So, es ist so ein Gewinn für alle Seiten. Und was ja eigentlich am schönsten ist, einfach, dass der Sport eine viel größere Tragweite bekommt. Das ist echt, also ich bin richtig Fan davon.
Man, ja, keine Ahnung, also wie soll ich sagen, man bekommt es voll mit. Mega spannendes Projekt dort mit dem FC Victoria Berlin sozusagen. Gefühlt könnte ich jetzt, könnten wir, glaube ich, heute noch ewig weitermachen, Ninja, oder? Also das ist Wahnsinn. Aber leider, muss ich wirklich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss unserer heutigen Folge. Aber eine letzte bitte, das wird jetzt wieder lustig. Das wird jetzt gleich wieder sensationell, was da dazu kommt.
Geil. Schon mal geil angeteasert.
Ja, haben wir noch an dich, der Bär. Am Ende jeder Folge darf nämlich jeder Gast einen Song auf unserer Playlist ergänzen. Diese findet ihr bei Spotify. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und zwar wünschen wir uns nicht irgendeinen Song von dir, sondern einen perfekten Song für die Fußball-EM im Sommer 2025. So, und wie, du nimmst mir jetzt irgendwas weg.
Jetzt bin ich gespannt. Wir kennen ihn alle. Also den kennen wir alle, der hat uns 24 schon durchs Land getragen, der trägt uns weiter und das ist das Tor, das der Song, der bei jedem Tor gespielt wird von Major Tom. Völlig losgelöst.
Das war übrigens Platz 1 in den deutschen Charts an dem Tag, an dem ich geboren wurde und ich sehe das irgendwie als Zeichen. Nee,
ist das ja geil. Das ist ja geil.
Ey, dann kann nichts mehr schief gehen.
Ja, genau. Okay, Felix, welchen Song hast du dabei?
Also ganz, ganz ruhig, You'll Never Walk Alone.
Auch
weil
schön.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich bin ein mega Jürgen Klopp-Fan und irgendwie, wenn, also er ist jetzt ja leider nicht mehr Trainer, im Moment, mal schauen, was wird wieder oder was sich alles
schnell
tut.
Immer,
ja. Fußball ist ja schnelllebig. und ich irgendwie, England, der Song, irgendwie, keine Ahnung, egal, dort drüben im Stadion, da läuft es mir irgendwie jetzt mal eiskalt den Buckel runter. So, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich war ein bisschen landespatriotisch unterwegs und habe eine Schweizerin für die Playlist rausgesucht, nämlich Stefanie Heinzmann mit Power. Das ist die neue Single und ich dachte, das ist irgendwie ein guter Song und eine gute Message für diesen EM-Sommer.
Hört sich gut an.
Den ziehe ich mit in meine Roadtrip-Songliste für die Schweiz.
Genau.
Geil, Ninja, danke.
Das war die 10. Folge von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast. Vielen Dank, Tabea, dass du heute unser Gast warst. Das war wirklich toll heute.
Danke euch und wir sehen uns spätestens bei Olympia in Deutschland.
Ja, schön, dass ihr reingehört habt. Schaltet auf jeden Fall ein. Am 2. Juli geht es nämlich schon los. Krass, mit der WM in der Schweiz. Und in der Schweiz. 2 Tage später, also am 4. ist dann das erste Spiel der deutschen Mannschaft. Und auch wir hören uns dann zu unserem nächsten Podcast im Juli wieder. Also bis dahin, bleibt gesund, sportlich und einen schönen Tag.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.